Ich begrüße Sie zur Vorlesung Geschichte und Ästhetik der audiovisuellen und digitalen Medien, Teil 2, erster Teil, Spielästhetik. Heute geht es um künstliche Intelligenz, also um die Frage, wie Computer Figuren steuern, Figuren und Entscheidungen treffen. Also insgesamt teilt sich das Feld der künstlichen Intelligenz in mehrere Sub-Engines ein, oder in so Module, die man bewältigen muss in Abhängigkeit der jeweiligen Spiele. Am Anfang steht das Weltinterface, World Interface. AI gets its information. Also AI steht für Artificial Intelligence. Das bezieht Informationen aus der Spielwelt. Nun kann man sagen, haha, das System kennt doch alles. Der Computer berechnet ja diese Spielwelt, der weiß doch alles. Das ist schon richtig, aber man stellt üblicherweise den KIs nur begrenzte Informationen zur Verfügung, auf dessen Grundlage sie dann Entscheidungen treffen müssen, weil es ja viel einfacher ist, natürlich eine allwissende KI zu schreiben, aber es macht meistens auch keine Freude, gegen so eine anzutreten. Also guckt man sich erstmal an, was weiß die Figur oder die KI über die Welt. Anschließend wird eine Entscheidung gefällt, Execution Management. Man muss gucken, was mache ich mit den Informationen. Das hängt natürlich davon ab, was die KI überhaupt machen soll, was sie machen kann, also welche Verben sie zur Verfügung hat, welche Handlungen sie ausführen kann. Und da muss sie halt die richtige auswählen, also sowohl das richtige Verb als dann auch die richtige Einstellung. Nicht nur gehen, sondern auch gehen, wohin, laufen, wie schnell, etc. Also das muss dann entschieden werden. Es kann bei Gruppen zusätzlich noch zu der Entscheidung kommen, dass man strategisch vorgeht. Also die einen suchen Deckung, die anderen gehen vorwärts. Oder die eine Einheit bleibt dort hinten, die andere baut dort irgendwie ein Rathaus auf oder solche Sachen. So, das meiste, was eine KI erstmal macht, ist Bewegung. Also das ist ein ganz wichtiger Teil. Nicht jede KI bewegt sich, aber in sehr vielen KIs ist es ein wichtiger Bestandteil, weil Computerspiele doch sehr viel mit Raum und Bewältigen von Raumproblemen zu tun hat. So, und dann gibt es darunter, also Decision Making Movement, und darunter gibt es dann solche Animation und Physics Beschränkungen, das sind andere Engines, die haben wir uns schon angeguckt, Animation und Physik, die müssen allerdings von der KI natürlich entsprechend berücksichtigt werden. So, und das ist so der große Rahmen, ist auch die Gliederung der heutigen Vorlesung, dass man sich im Einzelnen anschaut, wie diese Module funktionieren bzw. beschrieben werden können, ohne zu wissen, wie sie funktionieren. Es geht ja hier nicht um den technischen Inhalt, sondern um die ästhetische Wahrnehmung. Was passiert da bzw. wie geschieht es, was da zu sehen ist und wie kann man das richtig beschreiben? So, beim World Interfacing unterscheidet man üblicherweise zwischen fünf Sinnen. Einerseits Sehen ist einer der wichtigsten. Sight, da schaut man in der Regel, ob es eine ungehinderte Sichtlinie, eine ununterbrochene Sichtlinie von der KI zum Objekt geht, was sie sich anschaut. Also ich habe gleich mal einen Film, da kann ich Ihnen das besser zeigen. Insofern weiß der Computer genau, wo der Spieler ist, wo die KI ist, und dann guckt er, kann ich eine Linie zwischen den beiden ziehen, die nicht zu lange ist, also was wie eine Sichtlinie, und wenn das der Fall ist, dann sage ich der KI, wo der Spieler ist, ansonsten sage ich es ihr nicht. So muss man sich das vorstellen. Also über der KI sitzt natürlich die Game Engine oder der Computer, der das alles weiß, aber er teilt seinen Algorithmen nicht alles mit. Hören ist eine Frage der Schallaufnahme, da fragt man nach Lautstärke, die wiederum in der Entfernung abnimmt. Also wenn irgendein Schallereignis auftritt, kann man sagen, es braucht einen bestimmten Threshold, sagen wir mal von 1. Es gibt die Schallquelle mit der Intensität 2, dann ist es auf dem Diagramm da rechts, dann habe ich einen Schwellwert von 1, also sobald diese Lautstärke den Wert 1 überschreitet, dann gilt dieses Ereignis als gehört. Die Intensität, die hier ankommt, ist 1,74, damit hört dieses Ohr zumindest, dass ein Schallereignis stattgefunden hat. Nicht notwendigerweise von wo es kommt. Das fällt uns ja zum Teil auch recht schwierig, Schallquellen genau, also gerade entfernte Schallquellen genau zu verorten, gerade wenn dazwischen noch eine Wand ist oder irgendein Hindernis, aber zumindest ist sie dann schon mal in Alarmbereitschaft. Wenn der Threshold 1,5 ist und die Intensität 1,49, dann ist das Schallereignis dort zwar hörbar, aber nicht für die KI. Und dann gibt es noch Berührung, das ist so Kollisionserkennung, was wir letzte Woche bei der Physik Engine gesehen haben, was man natürlich als Berührungsempfindlichkeit auch verstehen kann. Riechen ist sehr selten implementiert. Hier in Dogs Live von 2003 gab es so eine Smell-O-Vision, also vorne haben sie die Hundeschnauze. Und was das Spiel macht, es hinterlässt so kleine Marker, die hier so farbig als Wolken dargestellt werden. Marker in der Welt, die sich mit der Zeit einfach auflösen. Und sofern der Hund, beziehungsweise in dieser Smell-O-Vision, da kann man es dann mal sehen, wenn der Hund in das Umfeld dieser Marker kommt, letztlich ist es auch eine Kollisionserkennung, und dieser Marker eben noch nicht verblasst ist. Im Gegensatz zum Schallereignis, was sich ja sofort ausbreitet, bleibt er halt 20 Sekunden oder eine Minute dort irgendwie im Raum schweben. Und wenn der Hund in der Zeit da reinkommt, dann kann er dieses Ding noch riechen und für den Spieler sehbar machen. Wird selten implementiert, weil es letztlich dann doch schwierig ist, das irgendwie klar zu machen dem Spieler, wie dieser Sinn funktioniert, weil man ihn ja dann doch visualisieren muss. Und dann kann man sich vielleicht andere Möglichkeiten ausdenken. Aber gerade für die Sinneswahrnehmung von Tieren ist das eine interessante Alternative. Was heutzutage eher gemacht wird, ist dann so ein fantastischer Sinn, in dem sie noch die Fußspuren sehen können, weil die Wärme hinterlassen haben. Das geht irgendwie besser als irgendwelche Duftwolken, die im Raum schweben. Und das wäre dann auch der fünfte Sinn, nämlich die fantastischen Sinne, Fantasy Modalities, also fantastisch in dem Sinne, dass Menschen und eigentlich auch Tiere sie in der Regel nicht haben. Das können irgendwie Röntgenblicke sein, da können sie durch Wände schauen oder telepathische Empfindungen. Sie wissen, da ist etwas in ihrer Umgebung, Spinnensinne für Spider-Man oder so. Also das kann man alles algorithmisch darstellen. Wenn der Gegner in einem Umkreis von 30 Metern auch nur auftaucht, dann wird mir das irgendwie mitgeteilt. In vielen Spielen gibt es dann auch so diesen Spezialsinn, der dann eingeschaltet wird, oder irgendein technischer Apparat, der das dann erklärt, warum sowas jetzt wahrgenommen werden kann. Das ist schon interessant zu schauen, wie das Narrativ eingebettet ist. Warum kann jemand Bewegungen von Gegnern im zweiten Stock hören, wenn er hier unten sitzt, weil er so ein unglaublich tolles Gehör hat? Aber wieso er die dann also durch die Wände hindurch praktisch sehen kann, bleibt das Geheimnis von The Last of Us. Aber bei anderen kann man sagen, ja, der ist halt aus einer anderen Welt und damit Spezialsinne, die wir uns gar nicht erklären können. Für eine KI ist das jetzt erstmal egal, wie sie zu ihren Informationen kommt. Die Frage ist natürlich, was macht sie damit? Ich habe Ihnen hier mal was mitgebracht heute. Genau, heute schauen wir mal, ob das funktioniert. Was so Vision, also Sichtlinie angibt. Das ist aus Half-Life. Auf der Folie haben Sie das Bild, aber ich will Sie mal zeigen, wie das dann in echt aussieht. Das ist absurd genug, bis man sich dann fragt, warum machen die das eigentlich? Also es gibt durchaus eine Erklärung für das, was Sie gleich sehen werden. Wenn ich es hinbekomme, das zielgenau zu laden. So, also Half-Life 2 ist ein Shooter von 2004, ein seinerzeit bahnbrechender Shooter. Was wir hier haben ist, wir sind in irgendeiner Station, ich habe da schon mal ein bisschen sauber gemacht, und wenn ich hier die Tür öffne, dann werde ich beschossen, wüst beschossen. Ich kann die Tür jetzt auch nicht so richtig zumachen, aber ich kann die KI reinlegen. Also ich nehme hier so einen Kleber, jetzt geht die Tür leider zu, jetzt muss ich ihn mal kurz abstellen. Nein. Mache ich die Tür mal wieder auf, schnapp mir die Klebetube und stelle die in die Sichtlinie. So. Jetzt kann er mich nicht sehen. Jetzt kann er mich sehen. Genau, der guckt noch. Noch bin ich nicht in seinem Sichtfeld. Jetzt sieht er mich. Jetzt sieht er mich nicht mehr. Er sieht mich, er sieht mich nicht. Er sieht mich, er sieht mich nicht. Weil die Sichtlinie, die von ihm zu mir gezogen wird, durch diese Büchse da unterbrochen ist. Jetzt habe ich aber ein Problem, jetzt muss ich mich schnell beeilen. So. So, also so funktioniert das. Warum funktioniert das? Nicht speichern. So, in seiner Absurdität, warum funktioniert das? Weil there are two important things to note. First, the operations of sensings are ordered from the least expensive to most expensive. Also sowas wie Berührung ist in der Regel einfacher als Sehen. Bei Sehen muss man so einen Raycast in die Welt schicken, das kostet ein bisschen mehr Rechenzeit, weil man diesen Strahl losschickt und man muss ja gucken, ob der mit irgendwas kollidiert. Und das kann ja auch eine Wand sein, das kann ganz viel sein, was man da bearbeiten muss. Also ein Raycast hat in der Regel mehrere Kollisionen zu berechnen, so eine normale Berührung hat irgendwie nur eine. Second, for player satisfaction, vision is a game of peekaboo, also so ein Versteckspiel. In a first-person game, the player's sense of body is weak. Sie haben nicht so ein Gefühl für ihren Körper, weil sie den ja nie sehen. And the player seen by an opponent they do not see often feels cheated. Also wenn sie irgendwo reingehen, dann werden sie von hinten angeschossen. Da fühlt man sich reingelegt, weil man eben nicht die Gelegenheit hatte, sich umzuschauen, weil man eben nicht, wie sich normalerweise ein Körper im Raum bewegt, verhält. So, also hat Valve entschieden, okay, in dem Fall, wenn ich nicht gesehen werden kann, und sei es, weil diese Sichtlinie unterbrochen ist, dann darf ich auch nicht beschossen werden. Das ist in diesem Fall mit diesem Geschütz was Besonderes, weil es nur einen einzigen Sehstrahl hat, andere Gegner schicken mehrere los, also dann können sie sich nicht hinter so einer Tube Kleber verstecken oder was immer das ist, Mayonnaise, weil es dann einen Sehstrahl zum Kopf und zu den Füßen gibt. Hier in dem Fall gibt es nur eine einzige Sichtlinie und die kann mit nur minimalem Aufwand unterbrochen werden. So, das ist im Prinzip zwei Dinge, wenn Sie eine KI analysieren. Was nimmt die wahr? Wo sind natürlich die Flaws? Also wo gibt es Flaws? Und dann kann man aber auch weitergehen und fragen, warum sind die da drin? Also wussten die es nicht besser? Haben die einen Fehler gemacht? Oder haben sie sich sogar absichtlich dafür entschieden, es so zu machen? Damit in dem Fall eben, man kann auch rückwärts in den Raum gehen, dann wird man auch nicht angeschossen, wenn da Gegner drin sind, weil man die ja noch nicht gesehen hat. Was anderes ist, sobald man sie zum ersten Mal gesehen hat, dann dürfen die sich auch bewegen, aber sofern man sie noch nicht gesehen hat, passiert da halt nichts. Gut, also die Analyse der Wahrnehmung ist, welche Modalitäten werden wahrgenommen? Und Modalitäten sind eben so Sinne, Hören, Sehen, Fühlen, Riechen. Schmecken ist meines Erachtens keine tatsächliche Wahrnehmung. Also sie können natürlich so tun, als würde jemand was schmecken, ist letztlich eine Kollisionserkennung, da gibt es irgendeinen Flavor, den man dann wahrnimmt, aber es gibt jetzt keine spezielle Mechanik, die sich von Berühren und Sehen unterscheiden würde. Oder gibt es fantastische Wahrnehmungen, also irgendwelche außergewöhnlichen Wahrnehmungsformen, die wir so nicht kennen. Hier sehen Sie zum Beispiel Metal Gear von 1986, glaube ich. Also das, bevor Metal Gear Solid rauskam, das war mal ein Spiel auf der NES oder auf der MSX. Und da geht es ja eher genau darum, im Vergleich zu vielen anderen Spielen in dieser Zeit, wo es vor allem darum ging, alles platt zu machen, was auf dem Bildschirm ist, also diesen Arcade-Action-Games, ging es hier zum ersten Mal darum, also zum ersten Mal nicht, aber es ging darum, Gegner zu vermeiden und Konflikte überhaupt aus dem Weg zu gehen, weil man relativ wenig Leben hat und auch keine Gelegenheit, das wieder aufzufrischen und im Wesentlichen so ein Stealth-Game halt, ein 2D-Stealth-Game, was ja dann auch die Blaupause für dieses 98 erschienene Metal Gear Solid und die ganze Reihe werden wird. So, das wäre eben die Analyse der Wahrnehmung. Was kann der Gegner oder was kann die KI überhaupt wahrnehmen? Kann die hören, fühlen, sehen? Das sind so die Hauptsinne. Und wie wird das verarbeitet? Was geschieht damit? Hier ist noch ein schönes Video von Overgrowth. Also es ist ja ein uraltes Spiel, es ist auch ein uraltes Video, aber es ist bis heute immer noch das Beste. Das Beste, um der KI mal in Aktion zu sehen. Also das ist der Entwickler, der halt seinen Kung-Fu-Hasen spielt. Ich glaube, inzwischen ist es sogar auch erschienen. Also man kann es, glaube ich, jetzt so nach 10 Jahren auch irgendwann mal kaufen. Erklärt, wie die KI funktioniert. Also im Wesentlichen das, was wir beschrieben haben. Er erklärt Sehen und Hören. Aber es ist interessant genug, das mal in Aktion zu sehen.
This test works by casting a ray from the This means you can still sneak pretty close to the ground with quiet steps, but if you turn around and fall over, then he can hear you from far away.
Also sehen über mehrere Sehstrahlen, die dann auch verdeckt werden können, und je weniger Sehstrahlen ihr Ziel treffen und nicht blockiert werden, desto länger dauert es, bis die KI von, sagen wir mal, Patrouille oder Guard zu Alert oder Attack übergeht. Beim Hören hängt es halt von der Lautstärke ab und der Entfernung, und dann gibt es noch diese Entscheidung, kommen wir eigentlich später zu, diese Annahme, wo ist der Gegner, also zu welchem Punkt muss ich eigentlich laufen? Wie gesagt, es gilt ja nicht nur zu entscheiden, ich muss jetzt rennen oder angreifen, sondern auch wohin. Und dann sagt man, okay, der letzte Ort, an dem ich die KI, an dem ich den Gegner gesehen habe, da gehe ich mal hin. Und ich gehe davon aus, dass er sich linear weiter bewegt, also nicht um Kurven geht. Das sind aber dann so Fälle, die uns zum nächsten Punkt auch bringen, nämlich die Frage der Entscheidung. Was machen wir mit den Informationen, die wir haben? Es gibt zwei wesentliche Algorithmen, nach denen gearbeitet wird. Das eine ist der Entscheidungsbaum, beziehungsweise dann später der Behavior Tree, also eine baumartige Entscheidung. Entscheidungsbäume kennt man aus Strategiespielen. Er macht das, dann ziehe ich so, dann würde er so ziehen. Oder hier im Schach explodiert der sehr schnell. Sie haben ja schon im ersten Zug 20 Möglichkeiten, Bauern oder Springer zu bewegen, und das geht sehr schnell, sehr weit. Tic-Tac-Toe ist ein bisschen einfacher. Hier sehen Sie es auf der rechten Seite. Wenn ich aus dem oberen Ausgangspunkt habe ich als X ist Turn, und der möchte seinen Gewinn maximieren. Also er möchte halt eine möglichst große Zahl haben. Wenn ich nach links gehe, das heißt, ich setze in dem rechten Feld bei 3 Uhr ein Kreuz, hat Kreis jetzt 2 Möglichkeiten. Mit einer kann er das schließen, also er kann die linke Spalte zumachen, dann hat er gewonnen. Oder er setzt unten rechts in die Ecke, dann setze ich und dann gewinne ich, weil ich dann die mittlere Zeile schließe. Das wäre plus 1 für mich. Aber man muss immer davon ausgehen, bei solchen Entscheidungen, der Gegner spielt optimal. Der wird mich also nicht gewinnen lassen, sondern er wird Option 1 wählen und die linke Spalte schließen. Das heißt, der gesamte Baum wird, wenn ich diesen Zug mache, zum Verlust von mir führen. Das heißt, diese Entscheidung ist auch minus 1. Damit habe ich den Unterbaum abgeschlossen. Zweite Möglichkeit, ich setze unten rechts in die Ecke, hat der Kreis wieder 2 Möglichkeiten. Einmal gewinnt er, einmal ist ein Unentschieden. Ich gehe aber immer davon aus, es wird das Schlechteste für mich rauskommen, also wieder ein minus 1, ist also der mittlere Teilbaum auch minus 1. Und wenn ich rechts die Entscheidung wähle und links mein Kreuz setze, dann hat Kreis 2 Möglichkeiten. Bei dem einen gewinne ich, bei dem anderen haben wir ein Unentschieden. Hier auch gehe ich von aus, er wird optimal spielen, Kreis, also wird es zumindest ein Unentschieden. Und damit ist die gesamte Position, in der wir oben sind, eine Null. Also das Beste, was ich hier rausholen kann, ist ein Unentschieden. So, und das sind solche Entscheidungsbäume für Strategiespiele, kann man das benutzen. Die Kernaufgabe von KIs, ich muss ja sagen, lange Zeit war, diese Bäume zu beschränken, also auszuwählen, in welchen Ast man geht, beziehungsweise welche Äste man überhaupt nicht beobachtet, weil diese Bäume so schnell so groß wurden. Inzwischen gibt es, also gerade im Go und im Schach gibt es ja diese neuronalen netzbasierten Entscheidungsbäume, die auf Mustererkennung basieren. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil es in Computerspielen im Grunde bis heute keine Rolle spielt. Wir warten noch darauf, dass die KIs mal cleverer werden, aber bis dahin sind sie halt solche Bäume. Hier sehen Sie einen einfachen Entscheidungsbaum. Ist der Feind sichtbar? Yes, no. Wenn er nicht sichtbar ist, ist er vielleicht hörbar? No, dann höre ich auf, dann mache ich weiter wie bisher. Wenn er hörbar ist, dann creep, dann krieche ich. Wenn er sichtbar ist, ist Enemy kleiner als 10 Meter away? Yes, dann greife ich an. Falls nicht, ist er irgendwie seitlich von mir? Wenn er nicht seitlich ist, greife ich auch an, ansonsten bewege ich mich. Und das sind solche Entscheidungen, die getroffen werden. Das heißt, ich habe Ich brauche Informationen aus der Welt. Is enemy visible? Is audible? Also smaller than 10 meters. Wenn ich das weiß, dann kann ich entsprechend Entscheidungen für die Aktion treffen. Also welcher Algorithmus wird jetzt ausgeführt? Welche Methode wird jetzt irgendwie ausgeführt? Abhängig von diesen Entscheidungen. Das kann auch zufällig gemacht werden. Also werde ich angegriffen? Ja, dann verteidige ich mich. Falls nicht, flippe Coin, wirf mal eine Münze und wenn es Head ist, Kopf, dann patrouilliere weiter, bei Tail, Zahl, dann bleib mal stehen. Und dann gibt es sowas wie ein nicht deterministisch, also nicht klar vorhersehbares KI-Verhalten, letztlich aber natürlich schon nicht vorhersehbar, aber dann doch einschätzbar, weil es dieses Flippe Coin hat einen Erwartungswert, also weiß ich, in der Hälfte der Fälle wird er patrouillieren oder stillstehen und wenn der Coin nicht ganz gerade ist, dann kann ich die Wahrscheinlichkeit halt bestimmen. So, und das sind solche Möglichkeiten, einfache KIs zu bauen. Das Problem ist auch hier, dieser Entscheidungsbaum, der wird sehr schnell sehr groß. Also wenn ich viele Aktionsmöglichkeiten habe, ist der schnell unübersichtlich. Deswegen gibt es Erweiterungen, die Sie nicht kennen müssen, so als wie die technisch funktionieren. Aber es ist interessant zu wissen, dass das derzeit der Industriestandard ist, mit dem vielfach gearbeitet wird. Nicht zuletzt, weil die Unreal Engine die von Haus aus implementiert. Bei Unity gibt es entsprechende Plugins oder kann man halt solche Zusatzangebote dann im Asset Store erwerben. Nur ermöglicht das eine flexiblere Form der KI-Steuerung als Entscheidungsbäume, sogenannten Behavior Trees. Ich glaube, ja, das ist, glaube ich, die englische Schreibweise. Ich glaube, es heißt weiterhin mit Behavior Tree. So. Der Behavior Tree, und zwar haben Sie oben einen Selektor, der kann sich zwischen zwei Dingen entscheiden. Entweder er macht den linken oder den rechten. Wenn er den linken macht, ist es eine Sequenz. Und die Sequenz wird so lange ausgeführt, bis einer der Unterknoten nicht mehr ausführbar ist. Also erste Knoten ist Enemy Near. Das ist im Prinzip die Entscheidung. Wenn das so ist, der Feind in der Nähe ist, dann wird der nächste Knoten, der nächste Kindknoten von dem Grünen ausgeführt, Attack. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann bewegt dich auf den Feind zu. So, und das ist die eine Alternative und das, solange das im Prinzip geht, wird dieser Knoten ausgeführt, immer so von links nach rechts und von oben nach unten. Wenn ich, wenn Enemy nicht near ist, dann bricht sozusagen die Sequenz schon ab, dann gehe ich in die rechte Entscheidung, da kann ich die linke Sequenz nehmen, stehe ich auf Gras, wenn ja, setze ich mich hin, warte und stehe wieder auf. Das sieht dann einigermaßen merkwürdig aus und dann ist sozusagen der Baum an der Stelle fertig und dann geht er wieder von oben los. Der wird sich also so lange, wenn er auf Gras steht, hinsetzen, warten und wieder aufstehen, bis ein Feind in die Nähe kommt, zumindest in diesem Unterbaum. So, und wenn ich nicht auf dem Gras stehe, dann pfeife ich ein Lied. So, das sind so die beiden Möglichkeiten. So, und das sind solche, im Prinzip ist es auch ein Baum, aber das ist ein etwas cleverer Baum, weil manche dieser Knoten Entscheidungen treffen können. Das ist ja bei diesem Tree hier nicht so. Also es ist ja im Grunde genommen, ist ja nur so eine Ja-Nein-Frage und wenn eine dieser Antworten erfüllt ist, dann musst du in den anderen gehen. Hier kann ich im Grunde genommen eine Entscheidung treffen und dann, wenn die nicht funktioniert, dann treffe ich die nächste Entscheidung und es geht immer so von oben nach unten runter. Problem ist, man weiß bei KIs nicht in Computerspielen, wie dieser Behavior Tree aussieht. Man kann den rekonstruieren, so einigermaßen, wenn man überhaupt schon mal in solchen Begriffen denken kann. Dann kann man versuchen, den zu rekonstruieren. Und das ist ja auch eine der Aufgaben in vielen Spielen, die gegnerische KI zu verstehen. Also irgendwie so eine Vorstellung davon zu entwickeln, wie funktioniert die, wann versteckt sie sich, wann läuft sie weg, was versucht sie zu machen. Und wenn man das verstanden hat, entsprechende Wege einzuleiten. Die Alternative sind Zustandsautomaten. Zustandsautomaten ist auch so ein Begriff aus der Computertechnik, mit dem man das Verhalten von Automaten beschreibt. Und zwar ist so ein Automat immer in einem Zustand, zum Beispiel on guard, ich bin irgendwie im Alert-Zustand. Wenn ich einen kleinen Feind sehe, dann gehe ich in den Kampfzustand über. Und Fight heißt dann, meistens wird irgendeine Methode aufgerufen, die sich dann entsprechend verhält. Wenn ich anfange, den Kampf zu verlieren, weil der Gegner zu stark ist, dann renne ich weg. Und wenn ich es schaffe zu entkommen, escaped, bin ich wieder on guard. Und wenn nicht, ist sowieso das Spiel an der Stelle für die KI zu Ende. Und die Variante ist noch on guard, wenn ich einen großen Feind sehe, dann renne ich sofort weg, weil ich den Kampf sowieso verliere. So, das ist so ein fiktiver Zustandsautomat. Also die Combines in Half-Life 2 arbeiten nicht so, aber also nicht mit diesem Automaten, aber wir wissen dann nicht mehr, ob sie ein Behavior Tree oder einen Zustandsautomaten haben. Also ich weiß es nicht. Man kann es, glaube ich, rausfinden über den Debugger. Aber man kann sie damit beschreiben. Und das ist so die Idee, die Sie auch in Ihrer Hausarbeit dann verfolgen können. Sie wissen nicht, ist es Behavior Tree oder State Machine? Es sei denn, Sie haben irgendwelche Informationen von Developern, die das klar machen, was es ist. Oder es gibt eine Analyse. So, es gibt inzwischen eine Menge Insider-Informationen aus der Industrie zu vielen Spielen. Aber wenn Sie es nicht wissen, können Sie es sich aussuchen, wie Sie es beschreiben. Es geht ja nicht darum zu sagen, so funktioniert das Spiel, sondern so wirkt dieses Spiel. Das ist die Art und Weise, wie es funktioniert. Und das kann man kann auch ein Behavior Tree als State Machine beschreiben und umgekehrt. Das Problem bei den State Machines ist so ein bisschen wie bei den Decision Trees, nicht Behavior Trees, Decision Trees, die werden sehr schnell sehr groß und sehr umständlich. Also es gibt auch da verschiedene Techniken, die ich Ihnen hier nicht beschreiben will. Also das würde sehr weit in die KI-Algorithmik gehen. Aber derzeit ist, wie gesagt, der Behavior Tree das große Ding, weil das in Engines so schön unterstützt wird. Vielleicht kippt es auch mal wieder zu clevereren State Machines oder eben zu diesen neuronalen Netzen. Dann würde ich hier eine entsprechende Folie in Zukunft einfügen. Derzeit haben wir es mit diesen beiden Verfahren im Wesentlichen zu tun. Bei Details wenden Sie sich an die KI-Vorlesung oder das KI-Buch Ihrer Wahl. Und wenn Sie es selber mal implementieren, ist in der Regel eine State Machine einfacher zu implementieren als ein Behavior Tree, wenn Sie nicht über die entsprechenden Plugins verfügen. So, was müssen Sie also bei der Entscheidungsanalyse berücksichtigen? Welche Aktionen können ausgeführt werden? Das ist eigentlich eine ludische Analyse, nicht? Welche Verben hat die KI, die sie ausführen kann? Das können Sie erstmal auflisten. Dann aber auch, wie viele Zustände hat ein Nichtspielercharakter, ein NSC, wenn wir als Zustandsautomat ausgehen? In welchen Zuständen sind sie? Meistens ist es halt, jede Aktion ist ein Zustand. Wann aber ändert er die Zustände, also dieser NSC? Unter welchen Bedingungen geht er von on guard auf attack oder von sammeln auf bauen oder von fahren auf bremsen oder sowas über? So, plant er vorausschauend? Sind das sozusagen Reaktionen nur auf den Moment oder gibt es sowas, aha, er sucht Unterschlupf oder ich renne da lang, dann rennt er hinten rum, um mich zu erwischen? Und richtet er sich auf den Spieler ein? Was von mir nimmt er eigentlich zur Kenntnis bei seiner Entscheidung? Das geht in den Bereich der Wahrnehmungsanalyse. Aber die Frage ist natürlich, welche von seinen Wahrnehmungen den Spieler betreffend oder der Umwelt betreffend spielt in der Entscheidung tatsächlich auch eine Rolle. Das ist eine schwierige Arbeit, das rauszufinden. Und man muss sich dann auch tatsächlich bestimmten Situationen einfach aussetzen, so wie eben mit dieser Mayo-Dose. Das macht man ja nicht mitten im Spiel. Das macht man halt nur, wenn man es weiß, um das mal zu demonstrieren. Es ist natürlich hochgradig immersionsbrechend, dann mit so einer Dose Mayonnaise sich so einem Geschützturm zu nähern. Aber nichtsdestotrotz kann man solche Spielhandlungen mal ausführen, um zu verstehen, wie eine KI funktioniert. So, und das nächste wäre dann eine der Handlungsmöglichkeiten, die eine KI hat, ist Bewegung. Das ist jetzt etwas willkürlich rausgegriffen, aber es gibt sehr, sehr viele Überlegungen zu realistischer Bewegung. Das andere wären so typische Kampfmanöver, aber das ist in dem Zusammenhang jetzt nicht so interessant wie Bewegungsalgorithmen. Sie können sich nämlich mal anschauen, was gibt es für Bewegungsformen. So, die üblichen sind suchen, seek, fliehen, ankommen, irgendwo ankommen oder sich anpassen an seine Umgebung. Separation, sich etwas ablösen von seiner Umgebung oder mit der Umgebung zusammenbleiben, Cohesion. Also gerade die drei, Align, Separation, Cohesion, sind diese Schwarmalgorithmen. So ein Vogel in einem Vogelschwarm versucht sich in der Richtung an seine Nachbarn anzupassen, mit denen aber also das Align, nicht zu kollidieren, also Separation, aber dennoch in der Nähe zu bleiben. Also anpassen ist Richtung und also eher die Geschwindigkeit. Cohesion ist die Entfernung und Separation ist auch die Entfernung. Das ist, wenn ich zu nahe komme, dann wird plötzlich Separation wichtiger. Wenn ich zu weit wegfliege, wird Cohesion wichtiger. Und wenn ich die Richtung verwechsle, dann align ich mich wieder. Und mit diesen drei Bewegungsformen können Sie Schwärme programmieren oder Schwarmverhalten, wie zum Beispiel bei den Zergs oder so. Es gibt ja They Are Billions, ist ja auch so ein Spiel, wo dann so Schwärme von Gegnern über Sie einfallen. Und das lässt sich sehr schön mit solchen Schwarmalgorithmen beschreiben. Dann gibt es Verfolgen, Pursue oder Wander. Wandern, also herumwandern, patrouillieren, wie man es immer nennen will. Sie sehen hier bei Pac-Man, das Interessante, Pac-Man hat Ist ja von 82 das Spiel, 80 das Spiel, aber es ist sehr, sehr clever programmiert. Dass nämlich jeder der vier Geister versucht, einen Punkt zu erreichen, der von Pac-Mans Position abhängt. Und Blinky versucht, Pac-Mans Position zu erreichen. Also der sieht nicht den Pac-Man, sondern sozusagen seine Position, da will er hin. Pinky hingegen, der Rosa, ne, versucht, Pac-Man vier Felder voraus abzufangen. Und Sie sehen das ja, wo der hängt davon ab, wo Pac-Man hinzeigt. Es ist einfach, also wenn er sich nach oben dreht, dann wandert das Zielfeld, Targetfeld von Pinky nach oben und nach unten. Wenn es dort, und dann gibt es, das ist so, glaube ich, ein Fehler da unten rechts, das ist ein Fehler im Algorithmus, dass es dann manchmal zu weit nach links wandert. So, und damit kann man den Eindruck haben, dass Blinky einen verfolgt, weil der immer hinter Pac-Man hinterher rennt. Pinky hingegen versucht, einem den Weg abzuschneiden. Wenn man geradeaus läuft, dann fällt der irgendwann außen rum. Deswegen sind diese beiden auch besonders katastrophal, weil die einen regelmäßig erwischen. Es gibt noch Inky, das ist der orangefarbene, der hat einen ganz eigenartigen Algorithmus, der noch weiter weggeht, und Clyde, das wird nicht ausgewürfelt, aber es hängt davon ab, wo Pac-Man ist und wo Blinky ist, und der projiziert Pac-Man auf, also es ist ganz kompliziert, deswegen Clyde hat so was völlig Aleatorisches, was ihn nicht weniger gefährlich macht, weil man nicht so genau vorhersehen kann, wie der sich verhält. Die beiden anderen kann man ausmanövrieren, aber die sozusagen Blinky und Pinky kann man ausmanövrieren, aber Inky und Clyde sind irgendwie schwieriger zu beherrschen. So, und dann gibt es regelmäßig noch, also das ist so der Attack-Mode von den Pac-Man-Geistern, aber es gibt halt auch regelmäßig diesen Wonder-Mode, da versuchen sie einen Punkt zu erreichen, der außerhalb des Spielfeldes ist. Sie sehen das in dem großen Diagramm, also die jeweiligen farbigen Quadrate, und deswegen kreisen sie dann nur in ihrer jeweiligen Ecke. Sie kommen da nicht hin und dann drehen sie halt immer an der nächsten Kreuzung so, dass sie möglichst dahin kommen können. Das ist dann der sogenannte Wonder Mode, und dann regelmäßig switcht das Spiel in den Attack Mode, und das macht dann in der Zeit, wo die halt in ihrer Ecke sind, da können sie in Ruhe arbeiten, also es dauert nur 5 bis 10 Sekunden, und dann geht es wieder in den Attack Mode, und in den höheren Leveln gibt es den Wonder Mode nicht mehr, da sind sie permanent mit der Verfolgung von Pac-Man beschäftigt. So, und sowas kriegt man nicht raus, wenn man das Spiel anschaut. Das haben die rausbekommen, weil sie das Spiel decompiled und den Quellcode analysiert haben. Ist extrem interessant, das Pac-Man-Dossier gibt es, glaube ich, nur noch bei Archive.org oder bei Gamasutra. Aber wenn Sie sich dafür ernsthaft interessieren, ist das die wohl beste Analyse eines Arcade-Spiels, die jemals unternommen wurde. Unter anderem der KI und aber auch alle anderen Mechaniken werden da genauestens unter die Lupe genommen. Warum das Spiel Pac-Man auch gut funktionierte in der Originalversion, warum diese ganzen Klone anschließend nicht halb so gut waren, weil die ganz viele dieser Überlegungen einfach nicht berücksichtigt haben. So, dann gibt's, hatten wir schon gesehen, physikalische Simulation, also haben wir letzte Woche gesehen, dass Dinge sich einfach so bewegen, wenn sie eine Kraft ausgeübt wird. Forza, Little Big Planet, hatte ich Ihnen ja was dazu gezeigt. Ach nee, letzte Woche haben wir ja über Physik gesprochen. Also das ist natürlich bei einer Bewegung auch zu berücksichtigen. Das muss eine KI auch, wenn sie weiß, wenn ich da hingehe, dann werde ich runterfallen, dann muss man natürlich diese Bereiche anders gewichten und nicht einfach sagen, da gehe ich hin, mal gucken, was passiert. So eine KI kann Physik auch vorwegnehmen. Natürlich könnte sie es hochpräzise machen, aber man kann ja auch so etwas geringere Annäherungen an die Welt geben, damit sie halt auch mal einen Fehler machen kann. So, und dann kommt es zum großen Teil des Pathfindings. Also wie, ich habe jetzt ein Ziel, wo ich hin will. Entweder will ich fliehen oder ich will rumwandern, also ich muss zu irgendeinem Wegpunkt kommen, oder ich will halt den Gegner erwischen oder vor ihm wegrennen oder was auch immer. Ich muss irgendwas abliefern, was einsammeln oder um eine Kurve fahren. Die Frage ist, wie komme ich dahin? Da gibt es verschiedene Varianten. Die alte war, man geht einfach in X- und Y-Richtungen und entsteht entweder wie im ersten Fall so eine Diagonallinie oder im schlimmsten Fall so eine Zickzacklinie, weil ich immer nach rechts, nach links gehe, hoch, links, hoch, links, hoch. Also es sieht sehr merkwürdig aus. Und dann gibt es dazwischen verschiedene Alternativen. Wenn ich eben jetzt zum Beispiel in Case 2 gehe ich erstmal hoch, dann links und dann wieder hoch. Wenn das nochmal physikalisch, also im Grunde genommen habe ich so eine Idealkurve, die ich gehen möchte, das ist die gepunktete. Und dann entscheide ich jeweils, gehe ich, welches Feld gehe ich. Also ich gehe da einmal diagonal, dann wieder gerade, dann wieder diagonal. Das sieht schon einigermaßen glaubwürdig aus. Wenn ich darüber hinaus nicht tile-based Movements habe, also ich kann mich nicht immer nur auf solchen Quadraten bewegen, dann ist es auch möglich, eben nicht nur die Diagonallinien zu gehen, wie im dritten Fall, habe ich ja, entweder gehe ich direkt schräg und dann hoch oder ich gehe erst gerade und dann schräg oder ich gehe diese gepunktete Schräge, die halt nicht die direkte Diagonale ist. Und das ist die glaubwürdigste Variante, die man so einem Spaziergänger auch vermuten würde, der von A nach B will, der versucht, die kürzeste Strecke zu gehen, und das ist die gepunktete Linie in der Mitte. So, das ist das eine, also das ist so das Klassische. Das Problem ist bei solchen Algorithmen, wenn da ein Hindernis im Weg ist, kann es durchaus passieren, dass die KI dann einfach vor der Wand läuft. Entweder bleibt sie stehen oder sie bleibt irgendwie, sie kann da nicht weitergehen, weil da ein Hindernis ist. Und dafür gibt es verschiedene Wegfindungsalgorithmen, dessen bekannteste der sogenannte A-Star ist. Den müssen Sie jetzt nicht verstehen. Er ist nicht sonderlich schwierig, aber dann auch irgendwie knifflig und so ein Ding, das merkt man sich dann mal für eine Prüfung und dann wieder nicht, außer man implementiert ihn mal. Aber es ist wichtig, dass Sie wissen, dass es sowas gibt, denn der ist vollständig. Falls eine Lösung existiert, wird die auch gefunden. Und was der A-Star macht, das sehen Sie unten, von grün nach rot zu gehen, obwohl dieses Wasser oder dieses blaue Hindernis im Weg ist. Und er findet die optimale Lösung. Also es wird immer die optimale Lösung gefunden, existieren mehrere, wird eine davon gefunden. Also zum Beispiel von grün nach rot zu kommen, kann ich unten rumgehen oder oben rumgehen. Das wären zwei optimale Lösungen, aber ob er oben oder unten rumgeht, das hängt davon ab, wo wird zuerst gesucht. So, und dann ist er auch noch optimal effizient. Es gibt keinen anderen Algorithmus, der die Lösung unter Verwendung der gleichen Heuristik schneller findet. So, und wie gesagt, was jetzt die Heuristik ist, das müssen Sie jetzt nicht wissen. Das kann man nachlesen, wenn Sie das interessiert. Sie sehen, was er macht unten. Er expandiert, also er geht, angenommen, ich habe 8 Möglichkeiten, die ich gehen kann. Und von jedem dieser 8 Möglichkeiten gibt es wieder neue Möglichkeiten. Und was der Algorithmus macht, er bewertet die Möglichkeiten, indem er versucht, erstmal in die Breite zu gehen, sozusagen zum Ziel zu kommen. Und dann guckt er, welches ist der billigste Weg, um dahin zu kommen. Und sobald ein so ein Weg gefunden wurde, hört er dann auch auf zu suchen und läuft ab, weil er weiß, einen besseren gibt es ohnehin nicht. Also einen besseren hätte man schon vorher gefunden. So, und das ist A-Star. Damit ist in der Computerspielgeschichte eigentlich die Wegfindung erstmal zu Ende. Also es gibt ein paar Varianten davon, aber das ist das, was Sie heutzutage erwarten können. Das Problem ist aber immer noch, Sie müssen auf so einem Terrain wie hier in World of Warcraft, glaube ich, dass das WoW ist, müssen Sie solche Wegpunkte einbringen. Also Sie können auf diesem Algorithmus ihm nicht sagen, hier beweg dich mal frei in der Fläche, sondern du hast verschiedene Punkte, zu denen du gehen kannst. Die sind auch durch diese Mesh da miteinander verbunden. Und die Aufgabe ist es, von A nach B zu kommen innerhalb dieser Mesh, nicht innerhalb irgendwie der gesamten Fläche. Und dann kann es zu Problemen kommen, weil diese Waypoints zu setzen, ist Aufgabe der Level Designer. Die müssen halt die Welt gestalten und sagen, okay, hier kann sich die KI entlang bewegen. Bei alten Spielen ist das auch der Fall. Und es kann sein, dass die einen Fehler machen. Ich spare mal die Musik. Also was Sie hier sehen, it's still kind of a problem. Auch der Film ist ein bisschen älter. Inzwischen ist es viel weniger ein Problem. Aber man sieht, das ist hier Elder Scrolls Oblivion, wo Sie hier oben sozusagen auf dem Podest stehen. Sie können da auch hochlaufen, aber man hat einfach vergessen, der KI zu sagen, wie sie da hochkommt. Und jetzt bleibt er da unten und versucht, zu Ihnen hochzukommen. Also der bleibt jetzt da unten stehen, anstatt dass er außen rumläuft und einfach hochrennt. Das ist ein schönes Beispiel, wahrscheinlich hat ein Level-Designer diese Navmesh gebaut und der andere hat dann irgendwann gesagt, wir brauchen noch ein bisschen Visual Clutter in dem Level, ich lege hier meine Box hin. Das wurde aber niemandem mitgeteilt und jetzt versucht diese arme KI vorwärts zu laufen, aber die Physik-Engine hindert sie daran, weil hier ein Collider ist, an dem sie nicht vorbei kann. Das weiß die KI aber nicht, weil die KI davon ausgeht, von hier nach hier gibt es einen Weg, da renne ich hin und dann passiert sowas. Das ist auch sehr schön, dass die Navmesh, also man hat vergessen, von hier oben nach hier unten eine Verbindung zu ziehen. Jetzt muss dieser arme Panther immer außen rumlaufen, um den Spieler anzugreifen. Also A-Star funktioniert, er findet auch den Weg um den Felsen, greift dann auch an, aber sobald der Spieler sich versteckt, kommt die KI nicht hinterher, muss wieder außen rum, weil hier irgendwie einfach die Navmesh nicht geschlossen wurde. Jetzt, hier sieht man A-Star dann am Berg. Hier ist auch sehr schön. ein Flugwesen, was aber an so einer Invisible, es ist keine Invisible Wall, da wäre ja auch der Spieler gescheitert. It's stuck on the ledge, genau. Es gibt also diese Regel, irgendwie, diese, da kommt man nicht hoch, aber gut, es war halt ein Flugwesen. Hier gibt es Nav-Meshes, die durch Säulen gehen, sodass die Gegner einfach da mal durchlaufen können, weil für die die Collider da nicht gelten. Und so weiter. Also das Video ist voll davon. Ich weiß nicht, ob wir noch was Wichtiges haben. Hier ist noch ein schönes Beispiel, ähnlich wie bei dem Panther eben. Das ist, glaube ich, auch dasselbe Spiel. Also hier, der kommt hier aus dem Wasser nicht raus und muss dann außen rumlaufen, über die Brücke. Und weil es nur einen Weg gibt, um ins Wasser zu kommen. Und die KI reagiert halt nicht darauf, was das Level sichtbar macht, sondern was unsichtbar für den Spieler ist, die Waypoints. Zumindest in diesen älteren Spielen, die noch mit Waypoints arbeiten. Ja, genau, also dann die üblichen Probleme. Ja, der läuft immer noch. Ja, ist schon. Okay, also das sind Waypoints. Wenn Sie ein Spiel nehmen, was irgendwie so 10 Jahre alt ist, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die mit Waypoints arbeiten. Inzwischen arbeitet man aber mit Navigation Meshes. So sehr, dass in Unity und in Unreal können Sie das einfach in den Level ziehen. Dann sagen Sie in dem Level, diese Bereiche sind Wände, die gehören nicht dazu. Oder das sind statische Hindernisse. Und über alles andere legt dann der Computer in der Vorbereitung, also im Level-Design, so ein sogenanntes Navigation-Mesh. Und Sie sehen, das besteht aus Polygonen, also es sind Flächen. Und innerhalb dieser Flächen kann sich die KI bewegen und weiß das auch, sodass im Grunde genommen sie sieht die Hindernisse nicht, aber sie kann sich dort nicht bewegen. Und deswegen ist es egal, ob die einen Collider haben oder nicht, da kommt sie einfach nicht hin. Und damit ist es auch möglich, wenn Sie ein Hindernis in den Weg stellen, dann geht die einfach außen rum. Also wenn da mal ein Collider im Weg steht, wie diese komische Box bei dem Roboter, diesem Androiden, dann kann die KI aber innerhalb der Nav-Mesh sich drumherum navigieren. Das alles läuft weiterhin über so einen A-Star-Algorithmus. So, und Sie sehen das hier auch, wie man dann von A nach B kommt über so eine Navigation-Mesh. Das ist heutzutage das Übliche, macht es auch viel einfacher. Das große Problem ist hier, wenn Sie in dem Level-Design etwas verändern, also Sie verschieben dann eine dieser Wände, müssen Sie die Navigation-Mesh neu berechnen. Wenn Sie das vergessen, also das heißt dann Bake oder so, wenn Sie das vergessen, versucht auch hier die KI darüber zu laufen, ohne das zu schaffen, weil die KI weiterhin sich in ihrer Navigation nur an der Nav-Mesh orientiert und nicht am Level-Layout. Auch das kann man dann schon mal sehen. Es ist keine Lösung für nachlässiges Level-Design, aber zumindest in einem Level, in dem, sagen wir mal, Dinge umstürzen, kaputt gehen können. Und plötzlich wird ein Waypoint blockiert. Früher wäre das fatal gewesen. Inzwischen ist egal, weil man sich dann halt außerhalb auf der Nav-Mesh bewegen kann. Also man ist viel flexibler, was die KI angeht. Und das andere, was Sie haben können, ist hier so, und das ist so eine Form von Waypoint, das ist sehr schön, inzwischen als Spielmechanik, also inzwischen ist als Spielmechanik in Horizon Zero Dawn sichtbar. Also da ist es eine Mechanik, dass man mit Hilfe so einer, also erklärt, das ist ja wieder so ein fantastischer Sinn. Erklärt wird das durch so eine hohe Technologie, die man da findet in dem Spiel, das Prisma, was sie da hier am Ohr trägt. So, press R3 to enter Focus Mode, da sieht man die Gegner und man sieht ihre Waypoints, also eigentlich ihre Patrouillenpfade. Das ist aber genau das, was die KI auch nutzt. Also man muss es ein bisschen hübscher visualisieren, aber es ist im Grunde genommen, schaut man mal in den Maschinenraum dieser Maschinen. Und schaut sich an, auf welchen Pfaden patrouillieren die lang. Man sieht ihren Zustand anhand der Augenfarbe. Also die haben ja so Lichter auf den Augen. Mal gucken. Die haben ja so hier so ein blaues Licht, das heißt, die sind im Patrouillenmodus. Dann kann ich mir über diesen Focus-Mode auch noch den Patrouilleweg anschauen. Wenn sie in den gelben Modus gehen, dann sind sie alert. Also dann haben sie was gehört oder irgendeinen Grund, hier misstrauisch zu sein. Hier zum Beispiel, kurz, da wird mal geschaut, aber sie kann nicht sehen, weil ich mich hier ducken kann. Und damit wird gesagt, okay, das Gras, wenn man im Gras ist und man sich duckt, wird man einfach nicht gesehen, Punkt. Und jetzt geht der Zustand wieder zurück, wenn es ein Zustandsautomat ist. Vielleicht ist es ja auch ein Behavior Tree, aber ist egal. Dann geht es zurück und wieder in den Patrouillenmodus, patrouilliert weiter. Und ich kann mir sogar noch anschauen, wo sie langläuft und dann mich hinter sie schleichen, weil sie mich zwar hören kann, aber wenn ich schleiche nicht. Genau, die ist immer noch hier misstrauisch. Aber dann kann ich hinter ihr herlaufen und vor allem auch an ihr vorbeigehen. So, jetzt ist sie wieder im blauen Modus, jetzt egal, jetzt hat sie alles vergessen. Also sie hat auch vergessen, dass jemals was da war. Und jetzt weiß ich auch, die dreht sich auch nicht so schnell um, weil sie immer im Kreis laufen wird und ich kann mich ins nächste Gebüsch begeben. Und das ist so ein Stealth-Mode, der den Spielern zusätzlich mit Informationen versorgt, was entweder das Spiel viel leichter macht oder ich kann das Spiel dadurch schwerer machen. Ich kann einfach Puzzle setzen, also viel mehr Gegner platzieren und man muss eben nicht Glück haben, dass man durchkommt, sondern man muss den Weg planen, dass man an den Maschinen vorbeikommt, ohne dass sie einen bemerken, weil in dem Fall, also sie kann sich auch noch nicht mal wehren, sondern wenn sie hier erwischt würde, dann wäre diese Aufgabe auch gleich gescheitert. Also das sind solche Möglichkeiten, wie sie KI-Mechanik auch als Spielmechanik sichtbar machen. Genauso könnte man natürlich auch, das wird bei Stealth-Games gerne gemacht, so den Sichtradius und die Entfernung, also wo, bis wohin können die Wachen eigentlich sehen? Das sehen sie in Metal Gear, das sehen sie in The Marvelous Mistake. Kennt ihr das Spiel? Wahrscheinlich nicht. Manche vielleicht schon. Marvelous Mistake. Das ist so ein Stealth-Heist-Game, wo sie in so ein, also sie sind halt so eine Kunstdiebin und müssen hier im Museum Kunstwerke klauen und sie sehen hier die Wächter und man sieht sehr genau, was die sehen können, weil die so ein Sicht Kegel haben, der unterbrochen wird durch Wände natürlich, weil die ja auch nichts sehen können, was sie nicht sehen können. Und jetzt müssen wir warten, bis sie sich bewegen oder ich muss irgendwie sie in die, genau, jetzt ist der im gelben Modus und hat was gesehen, aber ist noch nicht so richtig auffällig und sie kann jetzt hier rumlaufen und hinter ihm bleiben und währenddessen die Kunstwerke klauen. Also man sieht die Zustände der Guards und man sieht ihre Sichtlinie. Was dann dazu führt, wie gesagt, man hat viel mehr Informationen, das sind wieder fantastische Modalitäten, woher weiß sie das? Das, also Telepathie und auch noch irgendwie durch die Wände schauen, X-Ray Vision, aber nichtsdestotrotz sieht man, es ist im Grunde ein Puzzlespiel. Es hat so leichte Action-Elemente, weil sie ja manchmal auch zeitkritisch reagieren müssen, aber im Wesentlichen geht es darum, die KI reinzulegen. Also sie sorgen dafür, dass sie irgendwo hinschaut und dann können sie in Ruhe durch das Museum laufen und hier die Bilder abhängen, bis zum Ausgang und dann haben sie halt den Level geschafft. So, das wäre so eine Form der Sichtbarmachung der KI-Algorithmen im Sinne des Gameplays. Bei Bewegung, wir sehen auch bei Bewegung, Bewegungsskripte sind das, was seit Gallagher eigentlich das Übliche sind. Also, dass sich KIs clever bewegen, liegt meistens nicht daran, dass die das clever berechnen, sondern dass die Level-Designer im Vorfeld gesagt haben, okay, wenn der Spieler den Level betritt, dann sprintet der hinter den Zaun, der versteckt sich im Haus, der geht auf den Turm oben und der Dritte rennt auf den Spieler zu oder der Vierte auf den Spieler zu. Das wirkt unglaublich clever, dass die KI das so entschieden hat, ist aber im Grunde genommen wie so ein einstudiertes Skript. Und das kennt man an Gallagher, habe ich Ihnen ja gezeigt, diese Formationsflüge, die echt clever sind, weil sie dafür sorgen, dass der Spieler bevorzugt rechts an den Rand geht und dann kommt der Letzte und setzt noch einen Schuss an den Rand ab und dann ist man kaputt. Und man denkt, wie gut haben die das gemacht, aber man hat einfach damit gerechnet, wenn ich so eine Formation mache, dann wird der Spieler nach und nach an den Rand gedrängt und wenn er nicht dieses eine Fenster nutzt, dann ist schon im Vorfeld klar, dass ich ihn gleich erwischen werde. Und so in der CryEngine wird das auch gemacht. Also hier sehen Sie mal solche Waypoints, die geben im Grunde genommen an, in welche Richtung man sich von da bewegen kann. Also es ist wie so ein Pfeil, hier geht es in die, hier geht es um die Ecke, hier kann man irgendwie Cover suchen. Sie sehen auch diese Bobble, das sind noch zusätzliche Punkte, also Points of Interest. Das ist alles Sicht auf den Level, aus dem Level-Editor heraus. Und dann kann ich den Skripten halt sagen, renn dorthin, dann kletterst du da hoch, dann machst du dieses und jenes. Und in solchen Spielen wie zum Beispiel Crysis oder auch Far Cry gilt halt, sobald ein Spieler gesehen wird, weiß der gesamte Level Bescheid, also die gesamte Zone weiß Bescheid und spielt ihr Skript ab. Und bei anderen Spielen ist es so, wenn der Spieler auch nur die Gegend betritt, also bevor er gesehen wird, sind die KIs schon alle informiert und benehmen sich wie in so einem Theaterstück. benehmen sich so, wie das Skript das vorsieht, damit der Spieler, der draufschaut, denkt, die sind aber ganz schön clever hier, was die machen. Also ist alles so abgesprochen, koordiniert etc. Wobei im Grunde genommen halt nur diese Skripte ablaufen. Und wenn man die durcheinander bringt, die Skripte, weil man zum Beispiel angreift oder was wegnimmt oder was zum Umstürzen bringt oder ein Geräusch macht, dann setzt der KI-Algorithmus ein und da sind sie meistens deutlich blöder. Also dann kennen sie dann doch nur ihre drei Zustände und verhalten sich, wie sich KIs halt immer verhalten. Rennspiele haben wir letzte Woche gesehen. Ich habe Ihnen nochmal so ein Video, also am Donnerstag haben wir das gesehen, jetzt das Video gefunden, was Ihnen mal so eine Racing-Line klar macht. Das ist ein Spezialfall. Hier sehen Sie die auf dem Boden. Ein Spezialfall, ich meine, hier ist der Spieler, aber die KIs haben natürlich auch ihre Racing-Line in ihrem Algorithmus und versuchen dann möglichst exakt dran zu bleiben. Und je nach Schwierigkeitsgrad erlaubt man sich dann mal etwas schneller zu fahren als nötig, sodass man aus der Kurve fliegt bzw. nicht optimal auf der Racing Line bleibt oder etwas langsamer zu fahren, als es möglich wäre, damit der Spieler überhaupt eine Chance hat. Ansonsten ist eine optimale KI zu programmieren viel einfacher als eine suboptimale, die aber glaubwürdig suboptimal fährt. So, oder man hat diese Rubberband-Mechanics, die halt immer unglaubwürdig ist, dieses Gefühl zu haben, die warten alle auf mich, damit ich wieder aufschließe und erst in der letzten Runde fahren sie mal, wie sie fahren können. Und das ist, hatte ich ja schon erwähnt, die große Herausforderung bei Wegfindung in Racing-Games. Wegfindung ist hier notwendig, wenn man durch eine Kollision als KI seine Racing-Line verliert, dann muss man dort wieder hin zurückfinden. Und das kann bisweilen etwas mühsam sein, wenn ich aus irgendeinem Grund aus der Streckenbegrenzung fliege und dann ist ein Hindernis auf dem Rückweg. Dann muss doch, und zwar mit den Möglichkeiten eines Autos, muss ich irgendwie um das Hindernis drum rumfahren, um auf die Strecke zurück, auf die Racing-Line und dann wieder auf Spur zu bleiben. Aber das ist so eine spezielle Herausforderung bei Rennspielen. Die meisten Bewegungsskripte sind dann doch also sehr auf den Spielraum beschränkt und auf die Möglichkeiten, die so eine KI hat. Und das ist meistens dann halt doch, man kann sich frei im Feld bewegen, solange kein Hindernis im Weg ist. Wenn Sie also eine Bewegungsanalyse machen, fragen Sie das erste Mal, bewegt sich die KI einzeln oder in Gruppen? Also Gruppen wäre dann sowas wie ein Gauntlet, wo ja dann alles auf einmal geht, aber im Grunde jeder für sich arbeitet. Denn die Bewegung wird von den anderen beeinflusst, insofern ich kann nicht durch andere durchgehen, aber man spricht sich nicht ab. Jeder versucht, wie Kinderfußball, jeder versucht den Ball zu kriegen und ins Tor zu bringen, jeder Einzelne. Und keiner denkt, okay, wenn ich aber vorne stehe und nicht zum Ball renne, dann kann mir jemand den Ball zuspielen und dann ist es cleverer, weil wir das Feld oder den Raum irgendwie besser im Griff halten. So, und das ist bei frühen Computerspielen nicht so. Inzwischen gibt es durchaus solche Überlegungen zu sagen, ich habe hier vier Gegner oder vier KIs im Feld, dann gucke ich mal, dass die sich ein bisschen absprechen. Müssen die KIs den Weg selber bestimmen oder folgen sie festen Pfaden? Insbesondere kann ich in dem Level als Spieler was verändern, kann ich Hindernisse fallen lassen und kommt die KI drumherum oder nicht? Oder ist eigentlich der Level, in älteren Spielen ist das ja häufig so fest vorgegeben und dann kann die KI auch sich auf Pfaden bewegen? Gibt es eine realistische Wanderbewegung? Also sowas, dass sie immer im Kreis läuft oder hin und her oder ist das so random, dass sie einfach irgendwie wahllos da durch Level geistert? Oder gibt es Spielzüge, also sowas wie Turn-Based, ich bin dran, sie ist dran, ich bin dran, sie ist dran. Da kann man sich, muss man auch Bewegungen berücksichtigen. Also Schach ist ja auch ein Bewegungsspiel, da muss man auch berechnen, wohin ziehe ich welche Figur. Es läuft halt nicht in Echtzeit, sondern immer abwechselnd. Aber auch das ist eine Form von Bewegung, die berechnet werden muss. Und gibt es physikalische Simulationen, also gibt es Einflüsse der Physik-Engine, die die Bewegung dann auch in irgendeiner Form beeinflussen, sodass das entweder berücksichtigt wird oder vielleicht auch nicht. So, und dann gibt es noch taktische Spiele. Ich empfehle Ihnen, kein taktisches Spiel in der KI zu analysieren. Das ist richtig viel Arbeit. Aber man muss natürlich auch da wissen, um was es geht. Taktik ist einerseits, obwohl Taktik geht noch, Strategie ist dann schwierig. Also Taktik ist die kurzfristige Entscheidung unter Berücksichtigung vorhandener Ressourcen. Wenn Sie in so einer Kampfsituation sind, sich zu entscheiden, was Sie machen, das ist Taktik. Strategie wäre, erst gar nicht in diese Kampfsituation zu kommen, indem man außen rumläuft. Die Waypoints habe ich Ihnen ja schon gesagt. So ein Waypoint kann viel mehr sein als nur ein Ort, an dem man gehen kann. Eine Möglichkeit ist, dass die Waypoints Informationen haben, wie zum Beispiel Cover. An dieser Stelle kann man hin und man ist in Sicherheit. Oder hier gibt es Munition. Oder hier ist ein Schatten, von da aus kann man gut snipen. So, und dann kann man sich überlegen als Entscheidungsbaum, habe ich Munition? Wenn ja, kann ich den Feind sehen? Wenn nein, dann jag mal weiter, also such mal weiter. Wenn ja, ist there cover nearby? Also kann ich mich in der Nähe verstecken? Und da wird halt wieder gefragt, gibt es in meinem Umfeld von 5 Metern einen Waypoint, der als Cover getaggt ist? Und wenn das so ist, dann gehe ich da hin. Und dann kann ich hoffen, dass ich von dort besser angreifen kann. Und da steht hier natürlich nicht, bin ich im Cover, dann kann ich attack. Ansonsten, wenn es kein Cover gibt, dann kann ich gleich angreifen. Wenn ich keine Munition mehr in meiner Waffe habe, dann kann ich wieder gucken, gibt es Cover? Wenn ja, geh dahin. Ansonsten reload. Und was man im Cover macht, natürlich im Cover kann man auch reloaden, aber das ist ganz praktisch, wenn man in Sicherheit ist. Und das sind solche Möglichkeiten, wie Sie taktische Entscheidungen treffen können, die dann auch wirklich zum Teil ganz klug aussehen, dass nämlich die KI Informationen über den Raum hat und nicht einfach nur Orte kennt, sondern auch Orte gewichten kann. Im Sinne, je nachdem, was sie vorhat, wenn sie Nahrung sucht, dann geht sie zu bestimmten Orten. Wenn sie Munition sucht, wenn sie irgendwie Unterschlupf sucht, dann kann man das alles im Level-Design, im Vorfeld im Level unterbringen, durch solche unsichtbaren Punkte, und die KI kann die dann bei Bedarf auswerten. Dann gibt es taktische Analysen, das ist jetzt so für Real-Time-Strategy-Games oder Strategiespiele, die wir ja nächste Woche Donnerstag dann noch besprechen, ist so eine Gewichtung, sogenannte Influence-Maps. Hier sehen Sie das auch, es gibt die Roten und die Grünen, und die Roten haben, je nachdem, wo sie Einheiten haben, so richtig viel Einfluss, so 55, die Grünen 55, 66. Die Roten haben im Grunde genommen einen negativen Einfluss auf den Grünen, also minus 8 und minus 6, so, da will man erstmal nicht hin. Und alles, was grün ist, gehört der grünen Mannschaft, und was rot ist, gehört der roten Mannschaft. Und dann gibt es diese Null, also da heben sich die Einflüsse auf, das ist dann die Frontlinie. Da ist gerade der Konflikt, weil man versucht natürlich, sein Gebiet möglichst groß zu machen, weil in den Gebieten Ressourcen liegen oder was auch immer das Ziel ist. Und dann können Sie das einfärben, beziehungsweise intern die gesamte Map mit solchen Werten, solchen Gewichten versehen und sich dann überlegen, wo ist der Hauptkonfliktpunkt und wo ziehe ich meine Einheiten zusammen. Also wo versuche ich, meinen Einfluss zu vergrößern. Ob das jetzt ein Kampfspiel ist, es kann natürlich auch ein Spiel sein, so ein Tower Defense Game, oder es kann ein Spiel sein, wo Sie was aufbauen müssen und Ihre Einfluss, also in dem Bereich können Sie Ressourcen ernten, in den anderen noch nicht. Also wie auch immer die Mechanik ist, die zu solchen Influence-Maps führen, das Ziel ist ja meistens, seinen Einfluss zu vergrößern und den der KI zu verringern oder den der Mitspieler zu verringern. Und das wird durch solche taktischen Analysen ermöglicht, auf deren Grundlage dann wieder Entscheidungen getroffen werden, die nicht selten auch wieder geskriptet sind. Viele taktische Entscheidungen laufen ereignisgesteuert ab. Sobald ein bestimmtes Ereignis eintritt, wird das taktische Skript abgespielt. Was ich eben sagte, der Spieler betritt den Level und dann schwupps, alles passiert sich so, dass der Spieler das Gefühl hat, dass da gerade eine kluge taktische Entscheidung getroffen wurde. So, und für eine Taktikanalyse, also die ich Ihnen, wie gesagt, sowas wie Civilization sind tolle Spiele, oder StarCraft oder Age of Empires und so, das sind interessante Spiele, aber für eine KI-Analyse, wenn man es zum ersten Mal macht, dann wahrscheinlich überfordernd. Da müssen Sie Zugriff haben, wie viele Daten von der Umwelt werden überhaupt gesammelt und ausgewertet, weiß man meistens gar nicht, wenn es nicht gut dokumentiert ist. Aber das braucht man, um eine Analyse irgendwie aufstellen zu können, wie die KI tatsächlich mit ihrer Welt umgeht. Das heißt, Sie müssen das Spiel richtig gut kennen, um auch zu wissen, aha, da ist irgendwie ein Flaw in der KI. Die KI versucht immer, also in StarCraft war das so, die versucht immer eine bestimmte Taktik, und wenn die fehlschlägt, dann kann man so ganz anders damit umgehen. Auch Civilization, wenn man den Algorithmus mal verstanden hat, ohne ihn genau zu kennen, kann man natürlich das auch ausnutzen und bestimmte Fehler sich zunutze machen, also wenn man gegen den Computer spielt. Ist Kooperation der NSCs notwendig, dass da tatsächlich verschiedene KIs auf dem Feld sind, die dann auch noch verschiedene Dinge machen müssen, so in Civilization, der eine muss ja sammeln, der muss einer erkunden, der eine muss aufbauen und so, das muss alles gleichzeitig geschehen. Was vielfach gemacht wird in solchen Spielen, ist zu schummeln. Der Computer kennt einfach schon die gesamte Map, der weiß genau, wo welche Städte sind, was der Gegner, was der Spieler macht, und reagiert entsprechend. Und während der Spieler halt erstmal diesen Nebel da lichten muss und überall rumlaufen, um zu schauen, wo gibt es eigentlich was. Also das sind so Tricks, mit denen gearbeitet wird, die immer dafür sorgen, dass eine KI cleverer wirkt, als sie es in Wahrheit ist. Ich fasse zusammen und bin dann auch mit dem Teil eigentlich fertig. Weltinterface, welche Modalitäten werden wahrgenommen, wie werden sie verarbeitet, welche Aktionen können ausgeführt werden, also welche Verben hat die KI zur Verfügung. Wenn es als Zustandsautomat analysiert wird, welche Zustände hat so eine NSC, wann werden die geändert, wird das vorausschauend gemacht und unter Berücksichtigung des Spielers. Ist die Bewegung individuell oder in Gruppen? Gibt es eine realistische Wanderbewegung? Gibt es Spielzüge? Gibt es eine physikalische Simulation? Und wie werden Daten von der Umwelt ausgewertet und führt das zu Kooperationen? Das sind grundlegende Fragen, die Sie sich stellen sollen. Was Sie nicht machen sollen, ist einfach nur beschreiben, was eine KI macht. So, dann gehe ich dahin, dann macht die das, dann mache ich das, dann macht die das. Das dauert ewig und liest sich sehr mühsam. Müssen Sie auch gar nicht. Sie müssen auch nicht jedes einzelne Verb beschreiben, was sie dann tut. Je abstrakter Sie vorgehen können und auch irgendwie klar machen, es ist Ihnen, diese verschiedenen Blöcke sind Ihnen bekannt und Sie können zu jedem dieser Blöcke ein entsprechendes Urteil abgeben, inwiefern das in Ihrem Spiel vorkommt, ist das allemal besser als so der Versuch, auf einer Seite die komplette KI irgendwie darzustellen. Das klappt vielleicht bei ganz einfachen KIs, aber interessanter ist es auch zu sehen, was macht die in meinem Spiel im Vergleich zu anderen Spielen dieses Genres. Sie sollen ja vergleichend vorgehen und können durchaus sagen, in Civilization funktioniert es besonders gut im Vergleich zu anderen Global-Strategiespielen oder sowas. In der Bonnie Civilization sollen Sie ja nicht nehmen. Also dann nehmen Sie halt Ihr Plattformspiel Ihrer Wahl oder einen Shooter Ihrer Wahl und sagen, okay, warum ist die KI in diesem Teil besonders gut besonders anfällig für Spielerverhalten? Und sowas geht es mehr, als dass Sie versuchen, jetzt die komplette KI darzustellen, sondern eher um den Vergleich und die Einordnung in das, was in diesem Genre ansonsten üblich ist. Gut. Dann machen wir jetzt 10 Minuten Pause um 10:30. Diesmal ein bisschen früher, machen wir dann weiter im historischen Teil. Wir müssen ja noch bis in die 90er irgendwie vordringen. Gut, kurze Pause.